Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Florian Sochazzi. Er will Dinge verändern, und zwar so schnell und gründlich wie möglich. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, braucht er ständigen Input. Was er heute für diese Mission lernt, erfahrt ihr jetzt auf der EduCouch.
Herzlich willkommen auf der EduCouch und auch in dieser Ausgabe mit einem spannenden Gast. Michael Liebe, dem Gründer von Booster Space. Wir beschäftigen uns hier in dem Podcast zentral mit Bildungsfragen, darum gleich rein ins Thema, aber keine Angst, zum Aufwärmen. Wie war deine eigene Schulzeit? Was hast du damals gelernt, was du heute noch brauchen kannst, zum Beispiel bei der Organisation so von Großveranstaltungen wie der Quo Vadis?
Während der Schulzeit habe ich schon die Partys organisiert für alle. Und unsere meine Geburtstagsparty oder die von unseren engsten Freundeskreisen waren immer die populärsten in der Stadt. Also diese Sache hat mir durchaus geholfen, heute Events zu organisieren. Ansonsten hat es mir auch geholfen, ein frühes Verständnis für Computerspiele zu entwickeln. Ich habe einen Computer geschenkt bekommen damals, eigentlich um Programmieren zu lernen, aber wie das so ist, AutoExecBAT und Configsys waren die Sachen, die ich verändern konnte. Alles andere war nicht so da, aber immerhin die Performance so hochschrauben, dass ich die neuesten Spiele spielen konnte. Im Unterricht selber habe ich wenig davon übermittelt bekommen, was ich heute anwende. Aber ich glaube, diese ganzen sozialen Aspekte, die Schule ausmachen, haben doch heute noch viel nachhaltig erfolgreich gepflanzt.
Klingt aber trotzdem erstmal so, als ob mindestens 95% der Zeit völlig sinnlos gewesen wäre.
Naja, es ist immer die. Also, ich bin ja nicht so der Fan von Hardcore-Cause- und Effekt-Systemen, gerade wenn es um Menschen geht. Also, ich werfe lieber auch ein paar Leute in den Topf und guck mal, was passiert. Heißt, ne, ein Event so zu organisieren, geht mal alle dahin. Trefft euch irgendwie, redet miteinander, ich enable eine gute Zeit und der Rest ergibt sich dann schon. Und so ähnlich ist das auch in der Schule. Also ich habe da auch Spiele entwickelt, um die Lehrer zu ärgern. Ich habe da, keine Ahnung, Freundschaften fürs Leben geschlossen und so. Also das würde ich als Gegenteil von sinnlos bezeichnen.
Gut, es ist dann nicht sinnlos, aber du hast im Endeffekt dann an der Institution vorbei sinnvolle Dinge getan.
Diese Institution war eine gute Plattform, um Spaß zu haben.
Wir gehen mal ein bisschen zu schon den angesprochenen Computerspielen. Was kann man eigentlich beim Zocken lernen? Oder ist das eigentlich die falsche Frage, weil es beim Zocken gar nicht um Lernen gehen kann, soll, wie auch immer?
Naja, zocken oder spielen, du musst immer lernen, um spielen zu können, und Menschen lernen von schon immer sozusagen übers Spiel. Also spielen und lernen gehört nativ zusammen. Und der Vorteil jetzt heute in der digitalen Zeit in Computerspielen kann ich eben on top noch Informationslevel reinbringen oder Tiefe reingeben oder auch über Regelstrukturen und Systemik Effekte und ne, hier passiert, mache ich irgendwas, drehe hier an einem Rad und am Ende passiert irgendwas anderes, noch mit reingeben, sodass dieser Lerneffekt massiv ist, selbst in als Entertainment-Produkten verkauften Titeln. Ich denke an The Incredible Machine damals zum Beispiel, wo ich halt mit irgendwelchen Wasserflaschen, Holzstäben und sonst irgendwas, irgendeine Maschine bauen musste. Es war ein Spaßtitel, aber es hat wahnsinnig viel geistigen Arbeit gekostet. Oder Civilization damals. Ich habe jede Folge durchgespielt, hoch und runter, Seiten, DLCs und Quests und whatever. Und wer wusste schon damals, als ich 12 war, neben mir noch, wo die Zulus herkommen und was die eigentlich machen. Aber in Civ konnte man die Zulus halt spielen, und solche Lerneffekte sind auch in Entertainment-Produkten da. Aber ich würde einfach mal pauschal in den Raum werfen, über Spielen als Tätigkeit erstmal lerne ich am effizientesten.
Konkrete Nachfrage, was kann ich dabei lernen, wenn ich mich in Virtual Reality duelliere? Ich spiele auf ein Spiel an, das ich bei euch auf der Seite gefunden habe.
Naja, also du lernst erstmal, wie die Controller funktionieren, wie du dich bewegen musst, um das Spiel zu meistern. Du lernst die Geschicklichkeit, die du vielleicht woanders schon mal dir angeeignet hast, anwenden kannst, um schneller zu schießen als die andere Person. Du lernst, wie VR überhaupt funktioniert. Du lernst, dass du deinen Körper nicht siehst, wenn du an dir runterguckst. Diverse Sachen. Es geht ja immer nur nicht. Also lernen, ich bin jetzt mit Absicht auch ein bisschen schnippisch. Man lernt halt ständig auch. Und es geht nicht immer nur darum, 1 plus 1 ist gleich 2 zu vermitteln, sondern Lifelong Learning heißt auch einfach Erfahrung sammeln und das ist auch Lernen.
Weil wir schon bei Virtual Reality waren, was sind für dich die spannenden Aspekte jetzt auch abseits vom Lernen von Virtual Reality? Was passiert da?
Also Virtual Reality, wenn man es erstmal so versteht, im klassischen Sinne, gerade auch technisch mit den Head-Mounted Displays, also den Oculus Rifts und HTC Vives und sonst irgendwas. Da finde ich interessant, dass wieder diese Second Life-mäßigen Social VR-Experiences hochkommen, also Plattformen, wo man sich trifft. Und ich glaube, das kann in VR auch deutlich besser funktionieren, als es eben in 2D-Computerwelten möglich war, also Second Life und Co. Und da wird sehr viel rein investiert. Dann Lernen, also dieses Industry Learning und Trainings vor allem, das ist nicht nur wirtschaftlich ein sehr hoher Zweig, sondern macht auch einfach sehr viel mehr Sinn, als eine Anleitung zu lesen und diesen Abstraktionsgrad irgendwie zu haben, kann ich eine Maschine nachbauen, die in VR packen und dem Ingenieur sagen, okay, da musst du am Zahnrad drehen, da musst du hinlaufen und sonst irgendwas. Dafür ist VR perfekt geeignet. Und dann kommt man halt zu der physischen Maschine später hin und erkennt halt es sofort wieder, ohne über Zeichensymbolik vorher sich die Informationen angeeignet zu haben.
Ich spitze das mal zu. Ich schreibe gerade an einem Buch, so eine Mischung aus Dystopie und Utopie. Die These dahinter, in absehbarer Zeit wird menschliches Leben und menschliche Erfahrung nahezu ausschließlich in VR stattfinden. Und zwar ab dem Moment, in dem visuelle Eindrücke und Sensorik einen Immersionsgrad erreichen, der unsere heutigen Erfahrungen übertreffen. Und daher werden die Menschen relativ schnell sehr gelangweilt von der RR, also der alten Realität sein. Hältst du so eine Prognose für wahrscheinlich oder würdest du mir grundsätzlich widersprechen, dass Leute irgendwann komplett und ausschließlich in VR leben wollen?
Ich weiß jetzt nicht, wie der Autor hieß hier, Metaverse. Wie hieß der nochmal? Was hieß? Metaverse, das Metaverse, wie auch immer. Also diese Metaverse-Geschichte. Es gibt halt eine riesen VR-Welt, die parallel zur physischen Realität funktioniert und aufgebaut ist und die Schnittstelle halt sehr einfach zu erledigen ist. Heute haben wir ja das Problem, ich muss Sensoren aufbauen, ich muss einen AAA-Computer haben, ich muss eine Brille haben und so weiter, die auch nicht jeder irgendwo hat und ich brauche Strom und Platz. Und dann muss ich erstmal hochfahren und so. Bis ich in VR bin, dauert, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde, wenn ich es noch nicht vorher aufgebaut habe. Ja.
Gut, die Standalone-Systeme heute aufsetzen, anschalten?
10 Minuten von mir aus, ja, aber es ist nicht sofort. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, der Aufwand jetzt, oder das ist ein sehr gutes Beispiel, genau. Letztes Jahr hat es noch eine Stunde gedauert, jetzt von mir ist nur noch 10 Minuten. Also die Geschwindigkeit des Entry-Moments wird massiv zunehmen. Dass wir nur noch unsere Wahrnehmung in die virtuelle Umgebung verlagern, sehe ich keinen Mehrwert drin. Deswegen wüsste ich auch nicht, warum die Menschheit da sich hinbewegen wollen würde überhaupt.
Weil ich endlich ein spannendes Leben führen kann im Vergleich zu diesem langweiligen, hässlichen Leben, das ich gerade habe.
Genau, und darauf will ich aber hinaus. Also das Metaverse hat ja trotzdem beide Level. Also die Geschichte rund um das Metaversum hat beide Level. Und da gibt's in dieser Kriminalgeschichte dann oder Thriller-Geschichte, hat dann sehr spannende Momente, sowohl in der physischen als auch in der virtuellen Umgebung. Und wir werden unseren Körper ja nicht los. Das heißt, wir müssen ja trotzdem irgendwie Toiletten, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Gyms haben und so. Und spannend ist ja auch relativ. Also ich kenne auch ganz viele Leute, denen es total langweilig, sich in VR zu bewegen. Die wollen hier auf eine Couch einpennen, während andere Leute eigentlich da ein Interview führen wollen. Also solche Sachen, die Menschheit ist zu divers, als dass wir sagen könnten, komplette Verlagerung irgendwo hin. Das ist meine Kernantwort.
Okay. Wir konzipieren gerade eine Schule in virtueller Realität.
Ja.
Die sich ganz konsequent auf die Frage konzentriert, welche Kompetenzen werden wir in Zukunft benötigen und wie können wir diese Kompetenzen bestmöglich fördern. Also soziale Interaktionen zum Beispiel. Dabei lassen wir erstmal den kompletten Traditionsmüll erstmal in der Anstalt zurück. Welche Fehler sollten wir deiner Meinung nach nicht machen, beziehungsweise auf was sollten wir uns dabei konzentrieren? Wir sind jetzt völlig frei, alles zu tun, was wir wollen, erstmal. Was sollten wir tun? Wie sollten wir Schule gestalten, damit sie spannend wird und dass man vielleicht nicht, wie du es vorher beschrieben hast, an der Institution vorbei sinnvolle Dinge tun muss?
Das ist eine sehr wichtige Frage, um nicht das ausgelutschte, sehr gute Frage zu benutzen. Spannende Herausforderung. Hier auf der Buchmesse klingt es schon fast ein bisschen satanistisch, aber ich habe auf einem anderen Panel mal gesagt, so, naja, wieso lernen wir überhaupt noch schreiben? Weil die Kommunikation funktioniert immer mehr über Autocorrect zum Beispiel, ja? Also ich muss nicht mehr genau wissen, wie ich ein Wort schreibe. Mein Computer ergänzt oder verbessert es für mich. Und die Hälfte der Kommunikation über DM-Tools, also Direct-Messaging-Tools, ist mittlerweile auch über Icons und so weiter. Ich glaube, unsere Kommunikation, und das müsste Schule/Ausbildungseinrichtung der Zukunft oder von heute schon viel mehr auf dem Schirm haben, glaube ich, zu sagen, wie werden wir kommunizieren in Zukunft und die Menschen darauf besser vorbereiten. Und streng genommen, provokativ mit bewusst, Schrift ist Juristenkack, den wir nur deswegen brauchen, damit Leute Gesetze schreiben können und damit ihr Geld verdienen. Und wir werden die auch immer behalten, weil wir Gesetzesbücher verkaufen wollen. Das braucht man nicht unbedingt. Wir können alles, was wir machen müssen, Handshake Agreements, was passiert, wenn, dann, Verträge, Vereinbarungen, Treffpunkte organisieren, können wir alles ohne Schrift im klassischen Sinne machen. Foto hier von dem Ort, wir treffen uns, machst sofort eine Kalendereinladung, deine Uhrzeit und dein Handy piept bei dem anderen. Solche Sachen. Also und über Regelsysteme auf Englisch Messages, wie heißt das? Inhalte über, wie vermittle ich Inhalte? Also Aussagen, Messages, an den Rezipienten. Aktuell schreiben wir Stories und Bücher dazu und gucken vielleicht Netflix-Serien oder Filme oder sowas. Es ist alles aber sehr nach der griechischen Erzählmethodik aufgebaut nach wie vor. Das, was Computer neu reinbringen, ist eben Regelstrukturen anzubieten, die ich auch potenziell als Geschichtenerzähler oder Message Deliverer, darum geht's mir. Also ich will irgendwas aussagen, das kann ich über Regeln fast noch besser kommunizieren als über eine emotional aufgeladene Geschichte. Beispiel, so ein Spiel wie SimCity. Ich kann eine Story schreiben über Korruption in der Stadt und Godzilla oder ich kann einfach ein Spiel schreiben, wo ich Häuser aufbauen muss, Parkplätze irgendwo hinpacken muss und sehe, wie Stau entsteht. Und wenn ich Godzilla einmal durchlaufen lasse, ist die Hälfte wieder kaputt und ich muss aber dann Geld vorher angehäuft haben, um den Schaden zu reparieren. Kann ich ne, 30.000 Filme zu machen oder halt auch so ein Spiel zu machen? Und diese Methodiken der Kommunikation. Das würde ich mir wünschen von einer Ausbildungseinrichtung der nahen Zukunft.
Alles klar. Am Ende, wie immer, was sind für dich wichtige Themen, die wir heute nicht angesprochen haben, aber ansprechen hätten sollen?
Dank aktueller Diskussionen in der deutschen Medien- und Social-Media-Landschaft vor allem. Wir alle müssen erstmal auch Fehler bei uns selber suchen. Sei es wir als Gamerinnen und Gamer, wir als Buchdrucker und Buchproduzenten, wir als Politiker, wir als Schulsystemanbieter oder eben Leute, die ein ungesundes soziales Umfeld schaffen in ihrer jeweiligen Stadt, wo dann Menschen Amok laufen oder nicht nur Amok laufen, sondern Shootings organisieren mit einer Bildsprache aus Computerspielstreams, mit Community-Ansprache aus Online-Welten. Es macht keinen Sinn, wenn die Gamer sagen, naja, eine Partei da ist schuld, und es macht auch keinen Sinn, wenn irgendwelche anderen Politiker sagen, die Gamer sind schuld. Wir müssen die Schuld mal bei uns jeweils individuell selber suchen und Medien als das nehmen, was sie sind, nämlich ein Kanal und nicht die Message selber. Die Messages machen wir Menschen nach wie vor selbst.
Vielen Dank, das war spannend.
Danke dir. Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.